Dreiklang Campus Radio. My favorite things.
Thank you.
My Favorite Things, die neue Rubrik auf Dreiklang Campus Radio. Lehrende der HFM, Lehrende der HBK oder Lehrende der HTW bringen ihre Musik mit, die sie ihr Leben lang begleitet hat. Und heute im Studio ist Professor Thomas Kems. Er ist Professor für Schlagzeug an der Hochschule für Musik Saar, seit 1988 im Lehrauftrag und seit 2012 als ordentlicher Professor. Und das erste Stück, was er uns mitgebracht hat, war vom Jacques Lussier Trio gespielt, ein Klassiker. Das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Thomas, herzlich willkommen. Warum hast du gerade dieses Stück mitgebracht? Was bedeutet das für dich?
Ja, erstmal hallo Jörg. Danke für die Einladung. Was bedeutet das Stück für mich? Zunächst ist es so, dass ich da eine ganz persönliche Verbindung zu habe. Ich höre einerseits in Erinnerung mit Musik verknüpft Situationen, die mir sehr vertraut sind. Mein eigenen Vater, der am Klavier spielt und dessen Musik, Neigung, die dann nachher zum Beispiel uns zu Hause diese Platte vom Jacques Lussier Trio beschert hat und die lief rauf und runter. Und als ich dann mit 9 Jahren mein erstes Schlagzeug bekam, nachdem ich die Geige so ein bisschen verweigert hatte, sehe ich mich mit dieser Musik heute noch tatsächlich situativ an meiner Snare sitzen und mit Besen eben in der Reprise von dem C-Dur-Präludium im Presto-Teil verzweifelt rühren und dabei das Tempo überhaupt mitzukriegen, um das Timing zu halten. Und insofern koppeln sich da für mich verschiedene assoziative Dinge, die mich eigentlich zum Musikhören auch dann ganz besonders gebracht und auf die Weise geprägt haben. Ein kleines bisschen habe ich da tatsächlich lebendige Erinnerungen, immer wieder wie ein Flashback. Wenn ich dieses Stück höre, dann zieht es mich in so ganz frühe musikalische Erinnerungen.
Wir haben schon in Vorbereitung für unser Gespräch ein bisschen über dieses Stück gesprochen, denn ich habe eine ganz andere Geschichte mit dem Stück. Allerdings in einer Rubrik berührt sich das. Mein Vater hatte nämlich auch diese Schallplatte in seinem Schallplattenständer stehen, unter der Stereoanlage in den guten alten 70er und 80er Jahren. Und ich erinnere mich, dass der die ganz gerne abends gehört hat, wenn Fernsehen nichts hergegeben hat, die 2, 3 Programme, die man damals noch hatte. Wenn nichts war, dann legte mein Vater ganz gerne, auch um so ein bisschen, ja, so ein bisschen Easy-Listening-Stimmung zu machen, diese Platte auf. Und ich habe damals schon angefangen, Klavier zu spielen und mein erster Reflex war, darf man das überhaupt mit Bach machen? Und ja, natürlich darf man das, aber damals habe ich gedacht, oh je, das ist eigentlich doch so eine heilige Musik.
Das ist ein spannender Aspekt, den du da ansprichst. Bei uns zu Hause war es so, mein Vater war in der Kriegsgefangenschaft mit dem Jazz in Berührung in Amerika, hat dort viele Arrangements gemacht und hat, nachdem er zurückkam, 1949 versucht, in Deutschland Fuß zu fassen als Musiker. Und hat dort jahrelang für Big Bands vom HR und so weiter Arrangements geschrieben, mit Katharina Valente zusammengespielt und ist dann aber letztendlich musikalisch unzufrieden, weil nicht groß erfolgreich. Umgestiegen, ist dann Zahnarzt geworden und hat sich da offensichtlich vielleicht auch was Gutes getan. Aber diese Leichtigkeit im Umgang mit dieser Regelmusik Bach, die war sozusagen bei uns permanent durch leichte Rock'n'Roll-Attitüde sozusagen musikalisch im Wohnzimmer immer mitgefärbt.
Naja, und es sind dann noch 2 Aspekte, die da mitkommen. Also erstens, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also bei mir war es tatsächlich so, ich erinnere mich noch ganz genau an diese einzelnen Schallplatten, die da standen. Das war natürlich, heute würde man sagen Crossover, also mein Vater hatte eben so diese Sonntagsplatten, das war Musik des Barock, da war dann natürlich die Ehr von Bach drauf, da waren brandenburgische Konzerte drauf und dann waren auch, der hat sehr gerne so Liedermacher gehört, also Reinhard May, Stefan Suhlke und eben auch Manfred Krug und dann waren eben so 2 Jazzplatten dabei und die waren beide von Jacques Lussier, also es waren tatsächlich, offensichtlich war das für ihn auch so die Verbindung zwischen leichter und ernster Musik, also zwischen U-Musik und E-Musik. Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass das natürlich ein extrem gelungenes Arrangement ist. Also, dass das natürlich alles Könner sind, die dort spielen. Mich würde nochmal interessieren, dieses Nachmachen, also dieses Versuchen, das, was dort auf der Platte passiert, nachzumachen. Wie fand das dann statt bei dir?
Ja, Insofern, dass ich ja zunächst mal einfach nur mit meinen ersten Gehversuchen am Schlagzeug probiert habe, mitspielen zu dürfen. Und da war ich ja dann ganz brav.
Also die Platte lief und du hast dazu gespielt?
Ich habe dazu gespielt, ja. Ich habe auch dann Freitag 18 Uhr zu Schlager der Woche alles andere mitbegleitet. Aber das war eine echte Herausforderung. Und deshalb war das für mich auch so ein spannendes Ding. Also dieser Umgang mit dieser temporeichen Musik hat mich unglaublich gefordert, einerseits, und andersrum hat mich das so fasziniert, der Aufbau der Musik, das war so durchsichtig, dass ich dachte, ich wüsste schon selber, wie der nächste Akkord sich da nun wohl brechen würde. Also die Gestaltung hat mich so geführt, einerseits, und andererseits verführt durch diese Variation im Mittelteil, also den Improvisationsteil und dann diesen Tempo.
Ja, dieses Double-Tempo zum Schluss dann. Ja. Ne?
Und dadurch war das für mich also echt eine unvergessliche Wohltat, die, wie du sie beschreibst, tatsächlich in diesem Crossover-Denken von Musik der Generation auch bei uns zu Hause etabliert war. Es war eben nur schon mehr dem Standard entsprechend. Später wurde dann da draus so mit Klaus Wunderlich und Orgelmusik, ja, der Titel Intim am Kamin oder so.
ja, genau. Ein schöner doppeldeutiger Titel, wunderbar. Ja. Also ich meine, über Crossover reden heißt ja eigentlich Genres zusammenwerfen. Und damit darf man dann kein Problem haben, wenn man eine Crossover-Kultur unterstützt. Ich finde, Jacques Lussier ist eines der besten Beispiele, dass Bach doch eine ganze Menge aushält. Also jetzt nicht nur im klassischen Sinne. Natürlich heutzutage wird Bach versucht, historisch zu musizieren und wird eben auch historisch informiert korrekt musiziert. Aber das ist ja nun eine ganz andere Herangehensweise. Da wird Bachs Musik ja auch aus dem Kontext gelöst und es werden einzelne Fragmente raussetziert, kann man sagen. Wie stehst du generell zu dieser Crossover-Idee?
Also zu dieser Form, das kann ich jetzt schon so sagen, stehe ich äußerst positiv. Ich weiß aber auch, dass es da Möglichkeiten gibt, die nicht so gelungen sind. So hat zum Beispiel mal der Pianist Ray Manzarek die ganze Carmina Burana arrangiert, auf übelste Art und Weise sozusagen. Also ungelungen, aber ich meine, warum nicht zunächst? Ja? Er war der Keyboarder von, wie hieß die Gruppe nochmal?
Wir können das rausschneiden.
Ja, ist egal. Von den Doors. Insofern eine kleine Kapriole. Es gab die Gruppe Exception, die das eigentlich ganz trostreich gemacht hat. Sehr, sehr geschickte Arrangements, Blue Rondo à la Turque und solche Sachen.
Ja, genau, das kenne ich auch noch.
Aber es war dann eben eher rockig. Rick Wakeman hat das auch probiert und das ist viel mehr in dem Rahmen der Adaption gelandet. Aber Jacques Lossier bearbeitet das Material zunächst ja eben wirklich authentisch und beginnt es dann, wie du sagst, zu filettieren, zu sezieren, geht in die Tiefe und nutzt trotzdem die Details. Und wenn ich jetzt in meiner eigenen musikalischen Hörrichtung das so weiterverfolge, würde ich aktuell zum Beispiel Dieter Ilk-Projekte genau mit dem, was da Jacques Lossier gemacht hat, vergleichen, wenn der zum Beispiel Beethoven es sich vornimmt und zusammen mit Klavier und Schlagzeug witzigerweise auch dann in der kleinen Trio-Besetzung genauso kunstvoll, bodenständig und kreativ sich vornimmt und musikalisch einen damit wirklich wunderbarst überzeugen kann.
Ja, es kommt ja auch auf den Respekt vor der Komposition an. Ich denke, das ist ja gerade in dieser wunderbaren Version von Jacques Lussier auch zu spüren. Eben der Respekt und die Bewunderung für diese großartige Musik. Es gibt ja dann noch später, die haben sich ja auch noch an andere Komponisten gewagt. Also ich habe noch eine CD mit Debussy, wo sie auch der Prélude à la Prémédie d'Enfant spielen und viele andere Werke von Debussy. Ich finde auch hier, das ist ein absolut respektvoller Umgang. Trotzdem glaube ich, dass es damals, gerade so beim Bildungsbürgertum, nicht so ganz gut durch die Reihen angekommen ist.
Das kann ich mir auch lebhaft vorstellen, dass es da also zumindest ganz geteilte Meinungen gab. Ich selber habe einen Klavierlehrer gehabt in Würzburg an der Hochschule, der mir dann später, ich war da noch immer noch irgendwie ganz jung, gesagt hat: Thomas, heute Abend musst du in großen Saal ins Konzert kommen, es spielt das Jacques Lossier Trio.
Ah, okay.
Das sind wunderbare Leute und den Jacques Lossier, den muss man gesehen haben. Und dann saß ich neben meinem alten Klavierlehrer abends dann tatsächlich im Konzert, habe mich verführen lassen dazu. Warum? Weil ich natürlich schon längst mit dieser Musik vertraut war.
Hättest du damals auch vorstellen können, so in dem Bereich der Jazzmusik zu landen, auch beruflich? Oder war das einfach nur eine Liebhaberei für diese Form von Musik?
Naja, das ist jetzt also aus der Herkunft, Zeit, als ich das Stück gehört habe, natürlich noch gar nicht klar gewesen, da war ich 9 Jahre alt, aber eigentlich wollte ich ja Rockmusik und Jazz-Schlagzeuger werden. Und noch an dem Tag, an dem ich begonnen habe zu studieren, dachte ich, ich studiere jetzt Schlagzeug. Aber dazu kommen wir, wenn wir vielleicht den dritten Titel anspielen werden heute.
Okay. Das war aus der LP damals noch, Dark Side of the Moon von Pink Floyd, der letzte Titel Eclipse. Thomas, das musst du ein bisschen erklären, wie du jetzt dazu kommst, als zweites Stück in unserer Sendung My Favorite Things Pink Floyd mitzubringen.
Ja, lieber Jörg, das ist so, dass ich, ja, wie gesagt, von zu Hause aus bin ich nicht so ein ganz intellektueller Hörer. Also ich bin schon fast schon Crossover-Typ. Aber so mein Musikerleben ist verknüpft mit einzelnen Bezugspunkten, die sich aus meiner musikalischen Biografie und Sozialisation heraus ergeben haben. Und daran angeknüpft spinnen sich kleine Fäden. Und da habe ich mehrere Fäden im Verlauf jetzt der doch langen Zeit aufgenommen, die sich dann Zug um Zug zu einem kleinen Knäuel verbunden haben. Und immer wenn ich heute Musik höre, dann knüpft es womöglich an so einem Knoten in diesem Knäuel an und von da aus kann ich den Faden verfolgen und dann lande ich womöglich, wie jetzt bei diesem Beispiel bei Pink Floyd, das ist für mich Anfang der 70er Jahre in meiner großartigen Internatszeit, alles war cool, Schule war fast egal und die Schulband war für mich das absolute Highlight und Wichtigste. Also weg von dieser Kinderzeit, ein eigenständiger Einfluss. Also nicht mehr das, wo ich mich am Vorbild der Eltern irgendwie orientiert habe, sondern das ist Musik, die mich selbst geprägt hat. Freitags saßen die Internatskollegen, die einen, am Radio und haben Schlager der Woche gehört. Und die anderen, zu denen habe ich in diesem Fall gehört, die saßen auf der Bude und haben am Schallplattenspieler Pink Floyd, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Colosseum, also wir waren so die progressiveren Typen scheinbar, gehört. Und das, vieles davon habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber diese Musik hat mich in ihrer Bildhaftigkeit unglaublich damals dann doch schon bewegt.
Es ist ja Musik, die nimmt einen wirklich so ein bisschen gefangen. Die hat ja sowas wie soll man sagen, so eine Wiederholungsstruktur auch. Ne? Das ist ja Musik, die dreht sich wie so eine Spirale um dich. Und wir haben gerade auch diesen Take eben ganz bis zum Schluss gehört. Das ist wahrscheinlich über das Radio schwer, nur verständlich, aber es kommt noch ein Herzschlag mit einem kurzen Text. Und der Text sagt eben, there is no dark side of the moon. Und hast du das damals irgendwie schon so in so einer philosophischen Tragweite verstanden oder wie kam das bei dir an?
Nein, eben nicht. Ich habe ja nicht mal den Text verstanden. Und ich nehme auch heute noch das Booklet dann ganz gern zur Hand. Ich meine, inzwischen ist mir der Text dann schon irgendwie vertraut, aber es ist ein Konzeptalbum. Es ist ja auch eines der frühesten Konzeptalben. Das habe ich erst hinterher irgendwie auch in Erfahrung gebracht. Aber wir haben ja dann diese Musik auch immer eine ganze LP-Seite durchgehört. Und oh, das Schlimmste Zeiten, war, das umdrehen müssen. Das war ja schon das Spannende. Und so gesehen war nachher die Eclipse, also das Ende, das war wirklich ein, wie du gerade sagst, wie eine Sogwirkung, die sich so kreisend über diese kleine, über diesen kleinen Akkordzyklus hineindreht. Und der Text ist immer nur alles, was du siehst, alles, was du berührst. Also auch das sind nur ganz klitzekleine Fragmente, die dich immer mehr in Gedanken in eine Tiefe reinführen.
Also die Zuhörerinnen und Zuhörer merken wahrscheinlich, dass hier zwei Fans der analogen Musik sich gegenüber sitzen. Das stimmt. Ich kann also dieses Knacken der Nadel, wenn die auf der Schallplatte beginnt am äußeren Rand, das vermisse ich tatsächlich heute in unserer digitalen Welt. Und ich meine, wir sind natürlich jetzt hier auf Spotify getrimmt und mit YouTube-Clips gesegnet und so weiter. Aber das war damals alles einfach noch eine etwas... Ja, man musste sich diese Musik wirklich auflegen. Also dieses Musik auflegen, das ist ja auch nochmal so ein ganz besonderer Vorgang gewesen. Also ich kann sagen, die Plattensammlung von meinem Bruder und mir, die deckte sich überhaupt nicht. Insofern habe ich bei ihm aber trotzdem ähnlich wie bei meinem Vater auch so ein bisschen gestöbert. Und diese LP hat er auch gehabt. Die hat er aber kaum gehört. Der war schon damals mehr so in Richtung Hardrock unterwegs. Warum hast du gerade diesen letzten Clip aus dieser LP genommen, Eclipse?
Ja, wiederum aus persönlichen Gründen. Und ich meine, das ist natürlich in so einer Möglichkeit, sich da jetzt in der Sendung mit dir zusammen zu unterhalten, sollte es denkbar sein, sonst würde ich das nicht so ehrlich gerne tun. Es ist eine persönliche Geschichte, die mich immer wieder an meine eigene Auf- und Ausbruchszeit erinnert. Also für mich war diese Internatszeit eine ganz, ganz wichtige Zeit der Loslösung von den festesten Bindungen der Familie, die auch bei uns nicht so stabil in sich schon war. Insofern war das Internat so eine Art Schutzraum. Und ich bin von da aus aufgebrochen und habe als wirklich schlechter Schüler, aber als Schlagzeuger in der Internatsband mein gesamtes Selbstwertgefühl und meine Anerkennung über musikalische Elemente unterstützt bekommen und gefördert bekommen. Und das bringt mich mit dieser Musik immer wieder so hilfreich und, wie soll ich sagen, auch manchmal schon so trostvoll in Verbindung.
Wunderbar. Das ist ein ganz schönes Statement zu dieser Musik. Thank you.
My Favorite Things. Heute, wir gehen in der Biografie meines Gastes Thomas Kems etwas nach vorne und haben soeben gehört Ionisation von Edgar Varèse, ein Stück für 12 Perkussionisten und Klavier. Edgar Varèse, ein Komponist, der gelebt hat von 1883 bis 1965 und der in Paris unter anderem bei Chaimard-Vidor, einem der großen spätromantischen, vor allen Dingen Orgelkomponisten, studiert hat. Thomas, ich bin sehr gespannt, was du uns zu diesem Stück erzählen kannst.
Ja, ich kann ja gar nicht so viel dazu erzählen. Zunächst mal ist es so, ich bin diesem Werk nun Mitte 70 erstmalig begegnet und damit verbinde ich es nun auch. Kurz davor noch, im Internat, wie gesagt, waren wir inzwischen auch weitergegangen und haben uns der Musik von Frank Zappa angenähert. Auch da hatte ich eigentlich relativ wenig Verständnis für, aber Neugierde entwickelt. Also ich habe nichts von dieser Musik richtig verstanden, hätte das auch nicht nachvollziehen können. Tanzen wollte ich dazu auch nicht, aber, es hat mich irgendwie dann doch gefesselt, nicht abzuschalten, sondern hinzuhören und immer wieder neue Dinge darin zu entdecken. Und in meine eigene Entwicklung war ja die, dass ich zu der Zeit bereits in mehreren Bands spielte und eigentlich nun vorhatte, Musik zu studieren, die Aufnahmeprüfung machte und die auch tatsächlich bestand. Und an dem Tag, an dem ich dann ins Studium einstieg, gab es ein Konzert in der Musikhochschule in Würzburg und die ganze Schlagzeugklasse spielte Edgar Varèse Ionisation. Und ich saß staunend in der Reihe der Zuhörer, jetzt als Student dieser Klasse, und habe gemerkt, dass ich in einen völlig falschen Zug eingestiegen bin. Das hat mich regelrecht erschüttert.
Und also erschüttert im Sinne von, hat dich das abgeschreckt oder hat dich das so in deinen musikästhetischen, in diesen Rahmenbedingungen, denen man so ausgesetzt ist, hat dich das darin erschüttert oder?
Richtig, es hat mich darin erschüttert, dass ich wirklich so naiv war, dass ich dachte, ich fange nun an, Schlagzeug zu studieren und kann ja bereits Drumset spielen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich in eine völlig andere Richtung gehe. Und ich habe aber gleichzeitig festgestellt, im Erleben dieser Musik, wie faszinierend groovig und was da alles an Farbe drin steckte, sodass ich, das war wie ein Vorhang, der aufging, den ich davor noch nie gesehen hatte, was dahinter sich für mich eröffnet hat. Und das war wie ein Schlüsselerlebnis.
Also es ist interessant, weil dieses Erlebnis des Erstkontakts mit neuer Musik. Und die Musik war ja damals, gut, die war jetzt nicht wirklich neu, aber das war auf jeden Fall, es ist ein neues Klangerlebnis gewesen, ne? Für dich als jungen Menschen. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass diese Akzeptanz für neue Musik zuerst einmal anfing mit Erstaunen oder gar Erschrecken über Musik. Und ich kann das bei mir gar nicht mehr so nachvollziehen. Also mein erster Kontakt mit neuester Musik war eben in der Schulzeit durch einen guten Musikunterricht. Und da kam, glaube ich, als erstes Stück sogar Der Überlebende aus Warschau von Schönberg. Und das war eigentlich eine Überforderung für so eine Mittelstufenklasse damals. Aber trotzdem war ich über diese atonale Musik zunächst einmal erstaunt, wenn nicht gar erschreckt, weil mir fehlten so die gewohnten Parameter von Harmonik, von Dreiklang, von Tonika. Man ist ja irgendwie darauf geeicht und das ist auf einmal alles nicht mehr da. Ganz im Gegenteil, wir haben hier Löwengebrüll, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten. Das ist eben auch tatsächlich nicht ein Löwe, der dort brüllt, sondern es ist eben ein akustisches Instrument, was als Löwengebrüll eingesetzt wird. Dann ist eine Sirene drin. Wir haben eigentlich ein komponiertes Chaos in diesem Stück.
Ja, so wirkt es auf den ersten
so
Moment.
So wirkt es, ist
und,
es natürlich nicht.
Und es ist ja im Prinzip eher so eine Art Realismus aus der Zeit des Eigenerlebens von Varèse, die Aufarbeitung von Klangbildern, die mit Großstadtgewirre, Industriegeräuschen, genau, Kriegsmomenten zu tun haben. Daher auch die Sirene, die hier adaptiert wird als Sound. Das habe ich alles erst viel später erfahren. Aber in dem Moment war ich einfach nur von der Vielfältigkeit der Klänge fasziniert und von dem unglaublichen Eindruck der Bewegung auf der Bühne von 12 Schlagzeugern, die wirklich eine Visualisierung dort gestaltet haben. Ich habe selten später nochmal wieder so eindrucksvoll Performance erlebt, selbst wenn sie gewollt war.
Ja, richtig, genau. Die 12 Schlagzeuge, natürlich, das ist ja ein unglaublicher Apparat, der dort auch bewegt wird mit diesem, also rein infrastrukturell mit diesem Stück. Also das ist ja schon wirklich ein großes Aufgebot, auch an Schlaginstrumenten, ein großes Klangaufgebot, ne? Und das spielt natürlich so auch, glaube ich, da sind so futuristische Einflüsse auch dabei, dass man gerade in der Zeit eben auch so Industrielärm in die Musik reinbringen wollte. Das hat ja auch was mit der Musik konkret zu tun. Und wenn ich mir das anhöre, dann denke ich, das ist genau so ein Gegenentwurf eigentlich zur heutigen neuen Einfachheit. Wenn man wieder heute versucht, die Musik auf so eine meditative Ebene zurückzuführen, Avoperz, auch ruhig die Minimal Music, also das bringt ja den Menschen wieder zu seiner Ruhe zurück oder versucht es zumindest. Diese Musik wirkt auch heute noch total aufwühlend, finde ich.
Richtig, das wird auch so bleiben, weil wir hier eben tatsächlich durch Varese gefordert sind, dieser Musik nachzuspüren, sie zu verfolgen, sie zu erschließen. Also das ist auch der Begriff, den ich mit diesem Stück für mich verbinde und die Feststellung, die ich damals mitgenommen habe, es war wie mit Frank Zappa. Es scheint nicht so einfach zu sein. Du hast einen Auftrag, du musst es mehrmals hören, du musst es dir erschließen. Und das ist für mich das eigentlich Reizvolle dann gewesen. Es gab zwei Möglichkeiten. Sich briskiert abwenden und sagen, um Gottes Willen, ja, was ist denn das?
Das ist die bequemere Möglichkeit.
Genau. Oder, und das so, diesen Schalter hat es bei mir umgelegt, zu sagen, um Gottes Willen, was ist das? Das muss ich doch nochmal hören. Oder was passiert da? Also dieser Reiz ist für mich dieses Schlüsselerlebnis.
Ja, und auch die gesunde und eben auch die konstruktive Neugierde, ja, auf etwas, was einem zunächst ganz fremd erscheint, aber was man für sich auch entdecken will, dann finde ich ganz wichtig. Hast du das selbst mal auch mitgespielt, dieses Stück?
Ich habe es dann später auch mal selber mitgespielt, ja,
tatsächlich. Ah, ja, okay.
Und natürlich ist es in dieser Ausrichtung der Geschichte nachher immer wieder so, wenn ich heute Dinge eben, du hast es ja schon erwähnt, aus der neuen Musik höre von Pierre Boulez, Le Martin de Maître oder solche Werke, immer wieder zieht es ja mich dann auch wieder zu diesem Varese-Stück zurück. Also da scheint ein Werk inszeniert worden zu sein, was tatsächlich eine Referenz für eine ganze Stilrichtung geworden ist. Und das ist ganz wichtig.
We'll be right back.
Das war aus der CD The Story of Neptune, Nummer 1, die Neptune-Ouvertüre von Tony Williams. Warum hast du diese Musik mitgebracht, lieber Thomas? Ich vermute, ich bin der Sache auf der Spur, aber ich würde es gerne von dir hören.
Ja, wie gesagt, die Auswahl, die ich heute so mitgebracht habe, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich die Musik, die wir jetzt heute hören, eigentlich für mich benutze. Also als ob die für mich zur Verfügung gestellt wurde.
Ja.
Und Tony Williams ist als Schlagzeugerpersönlichkeit ganz früh entdeckt durch Miles Davis als Förderer, einer von den vielen, vielen Musikern, die als genial an ihrem Instrument nachher Karriere gemacht haben.
Virtuos, ja, absolut.
Und er hat nachher in seinem doch leider kurzen Leben, er ist 1945 geboren und 97 bei einer Operation unglücklich dann verstorben, ein Mordswerk geschaffen und gehört ab seinen jungen Jahren, mit 17 glaube ich schon, zu der absoluten Elite der Schlagzeugkräme und ist eine Guideline, eine wirkliche Galionsfigur für Schlagzeuger auch heute noch. Und sein persönlicher Stil war im Grunde genommen energiegeladenes, hochvirtuoses Schlagzeugspiel und das kommt bei
dieser... Genau, deswegen sage ich das, genau, weil das ja doch ein, sagen wir mal, es ist natürlich ein Jazzstück, ein Jazzstandard, eine Art freier Jazzstandard, würde ich jetzt sagen, aber er ist natürlich durch das Schlagzeug geprägt. Also das ist ein richtiger Schlagzeugsong.
Richtig, und er, das ist also sein Projekt in typischer Quintettbesetzung, also Trompete, Saxophon, Klavier, Bass, Schlagzeug. Und er treibt mit einer Willens- und Schaffenskraft diese Band durch diese Ouvertüre durch. Alles ist im Fluss, als ob er ein Bild von Neptun, dem Gott des Wassers, malt. Und diese Hi-Hat am Ende ist ein Zischen und Rauschen nochmal, als ob sich da also brausend etwas aufschäumt.
Genau, ich hatte auch so die Assoziation von Meeresbrandung, die so langsam vorebbt. Also Ouvertüre ist ja jetzt im klassischen Formsinne eben eine Einführung in eine bestimmte Handlung. Ich muss gestehen, ich kenne diese CD nicht. Insofern musst du jetzt so ein bisschen die Guideline hier übernehmen. Also ist das tatsächlich so sozusagen das Inhaltsverzeichnis dessen, was als nachfolgende Tracks auf der CD kommt?
Nein, überhaupt nicht. Das Stück, die ganze CD ist voller Brüche. Das ist kein programmatisches Werk, sondern jeder Satz oder jeder Schnitt, jeder Cut hat sozusagen eine völlig eigene Stilistik. Mal ist es sehr frei, mal ist es auch ein bisschen ganz... sprödes Material, aber genau dieser Anfangstitel ist als Aufhänger im Prinzip prädestiniert, weil er für mich etwas ganz Besonderes bedeutet hat. Also die ganze CD ist gar nicht so mein Ding,
aha,
sondern dieser Titel, also es ist wieder so ein Knoten, der sich mit meinem Hörknäuel verbindet, den ich dann eben auch tatsächlich in dieser Wonne sich und der Lust, sich musikalisch auszuspielen,
genau,
als Anregung empfinde für mich selbst. Also wenn ich das höre, diese Musik, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich glaube, ich gehe jetzt runter in meinen Übraum und habe Lust zum Spielen. Also auf gut Deutsch, das ist ein Motivationsfaktor, der mich immer wieder anschiebt.
Jetzt kommen wir ja auf dein Instrument natürlich zu sprechen. Also die einzelnen Musiker und Musikerinnen sind ja immer mit bestimmten Instrumenten auch konnotiert. So, also zum Beispiel, ich würde jetzt mal so ein bisschen in die Klischeekiste greifen und sage, also es gibt bestimmte Instrumente, die leben eher von der Melodiephrase. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Querflöte, an eine Blockflöte, an eine Altflöte, an die ganzen Blasinstrumente. So, ich habe aber den Eindruck, dass die Schlagzeuger unter den Musiker wirklich diejenigen sind, die am virilsten, die am wachsten, sowieso mit den besten Reflexen von sie versehen sind. Weil Schlagzeugspielen ist ja auch immer so eine Art von Workout. Oder bin ich da jetzt in meinem Klischee ganz falsch verhaftet?
Naja, nicht falsch verhaftet, nein. Aber das, was du da jetzt entsprechenden Glanzbild von den Schlagzeugern zeichnest, würde ich jetzt im Gegenzug, wir haben das Glück gehabt, gemeinsam musizieren zu können,
ja,
natürlich auf das Orgelinstrument genauso übertragen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, welches Workout im Prinzip jetzt an so einem gewaltigen Tasteninstrument wie der Orgel benötigt und aber auch nachher in Szene gesetzt wird. Also das heißt, wir haben da uns gar nichts zu schenken.
Jetzt müssen wir uns outen. Wir haben zusammen ein, wie ich finde, wunderschönes Konzert gestalten dürfen in der Musikhochschule vor 2 Jahren mittlerweile. Und zwar unter anderem die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky in einer Fassung für Schlagzeug und Orgel. Und das war noch eingerahmt mit anderen Werken, teilweise auch moderne Musik. Ich fand das hochinteressant und wir haben gegenseitig auch ganz viel voneinander gelernt. Also ich habe sehr viel gelernt, mit wie viel Präzision ein Schlagzeuger arbeiten muss, wie vielfältig überhaupt diese Tätigkeit am Schlagzeug ist. Und eben, du hast gesehen, dass Orgelspielen ja auch ein bisschen was mit Workout zu tun hat. Man muss die Füße bewegen und die Hände.
Ja, ja, unbedingt. Und ich erinnere mich an unsere erste Probe und davon, dass ich das zu Hause dann auch sofort berichtet habe, wie du in kampfbereiter Stellung dich an die Tassen gelehnt hast und ich gesagt habe, das hat mich so beeindruckt, dass dieses Instrument regelrecht in Angriff genommen wird. Das habe ich auch sonst, und ich habe ja doch schon das Glück gehabt, mit viel Orgel auch Musik machen zu dürfen, aber das habe ich so offensiv selten gesehen. Und daher weiß ich, es ist auch eine Typenfrage, wer geht an und wie dann an sein Instrument ran.
Genau, das ist nämlich, ich glaube, das ist so eine Art von Manie, die man haben muss bei bestimmten Instrumenten. Und ich würde schon sagen, die Orgel gehört dazu, aber für mich gehört eben doch noch mehr das Schlagzeug dazu, weil das wirklich so ein Instrument ist, was, wo man auch, wenn man den Schlagzeuger beobachtet, genau sieht, wie körperlich eingenommen, wie okkupiert der von diesem ganzen Instrumentarium ist.
Das ist sicherlich zweifelsfrei der Fall, weil er natürlich auch, wenn er jetzt nicht gerade ein ganzes Trommelorchester um sich herum aufgebaut hat, in einer ganz konzentrierten Form etwas um sich hat, was ihn dann doch mit ganz klarer Bewegung zur Artikulation von vertikalen Punkten in der Musik bringt. Also das heißt die Markierung von Rhythmus.
In welcher Lebensphase hat dich diese CD hier erreicht? Warum hast du gerade diesen Song mitgebracht?
Ich habe diesen Song deshalb mitgebracht, weil er mir in meiner, und das ist also tatsächlich ja nun schon die 90er Jahre, also ja, da war ich in meiner beruflichen Schaffenskraft sozusagen scheinbar auf dem Höhepunkt. Ich habe Familie gehabt, ich habe meine Dozentenstelle gehabt, ich habe konzertiert, ich war unterwegs, habe ein Haus gebaut und diese Musik zeigt mir genau das wieder. Du musst nur draufhauen, es ist alles da, es geht und hört nicht auf. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wie Musik einem Energie auch schenken kann und einen nachher damit wieder beflügelt.
Ja, Musik im positiven Aufbruch, kann man sagen.
Unbedingt.
Ne? Es entsteht ja, etwas. Ja, ja. Das war von der CD Paris Istanbul Shanghai von Joël Grand, einem französischen Perkussionisten, der Titel Bzzz.
Thomas, ich bin gespannt. Diese Musik ist natürlich eine perkussive Musik, die auch wieder eine ganz bestimmte Stimmung verbreitet. Erzähl uns was, warum du diese Musik mitgebracht hast.
Ja, gerne. Die Musik ist jetzt, wir haben sie ja schon gehört, die schnurrt so vor sich her, die hat Drive und klingt unbeschwert und rhythmisch, baut sich so ein bisschen Vertrautheit auf nach kürzesten Wiederholungen und danach kommt andauernd doch noch wieder so was klitzekleines Neues, mal pocht es plötzlich links, dann knarzt es mal rechts und dann erscheinen kleine vertraute Klänge wie von Holzglocken gespielt und das ist so eine Klangwelt, in der ich mich selbst super gerne bewege, aber Joel Grahr, den ich jetzt seit 20 Jahren als reinen Schlagzeug-Individualisten verfolge und dabei immer wieder auch so seine Projekte am Rande miterlebt habe, überrascht mich immer wieder damit, dass er nochmal wieder etwas aus der Welt ausgegraben hat, um uns zu zeigen, alles klingt.
Das ist natürlich so eine Idee, die, es erinnert mich jetzt gerade an diese Bewegung des Exotismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als eben auch viele arrivierte Komponisten, also Debussy und Ravel ja auch, außereuropäische Klänge sich vorgenommen haben. Übrigens ein Phänomen, was leider in Deutschland nicht so gefruchtet hat, aber eben die französischen Komponisten, die fanden es sehr interessant, eben sich auch mit zum Beispiel mit der Musik von den Gamelan-Orchestern zu beschäftigen und mit ganz anderen Klängen. Und Debussy kannte eben auch zum Beispiel diese chinesische Geige. Das ist ja auch so ein Instrument, was ist jetzt nicht in diesem Tag dabei, aber es ist auf dieser CD auch drauf. Unter anderem auch die Theorbe, wie ich gelesen habe. Also ein Instrument, was wir eigentlich so in der Musik des Mittelalters verorten würden, als Continuo-Instrument, als Begleitinstrument. Ist das so auch vielleicht eine Richtung, die so ein bisschen fernab liegt von dem Mainstream der Schlagzeugwelt? Oder würdest du sagen, das hat mittlerweile, hat sich das schon gegenseitig ganz schön befruchtet?
Naja, also der Titel der Weltmusik ist ja schnell gebräuchlich, genau, und richtig, schnell zu
Hand. Ich wollte ihn nicht jetzt bemühen, aber das muss natürlich, muss man dir fallen lassen. Ne?
Das muss man so, aber man darf dann auch ruhig sagen, Joel Grahr ist einer von denjenigen, der es schafft, Musiker miteinander zu verbinden und dabei kreative Konzepte, wie eben zum Beispiel diese Klangreise Paris, Istanbul, Shanghai, durch Persönlichkeiten und Instrumente, Klangarten und entsprechendes Zusammenspiel so fruchtbar zusammenzubringen, dass es nicht einfach nur Weltmusik ist als Klischee, sondern das ist ein neues Konglomerat.
Also wie so eine Art Hörfilm, den man dort präsentiert bekommt. Also wirklich ferne Klänge, eben nicht als Film, also als Fotoalbum, sondern so ein akustischer Film, den man hier bekommt.
Richtig, und den gestaltet er aber hier und sagt nicht, wir sind jetzt in Shanghai und dort spielt jemand für uns das Instrument und spielt aber dann einen Song von den Beatles da drauf auf seiner chinesischen Geige, sondern da bringt jemand seine Weise mit und es begegnet einem Instrument wie der Theorbe, der aber in diesem Fall keine barock-akkordischen Begleitungen spielt, sondern sich auf eine ganz neue Klangwelt einlässt. Und dazu ein Schlagzeuger, der jetzt aus einer Sammlung von Glocken, die er aus Mexiko und aus Südamerika mitgebracht hat, das in Verbindung setzt. Und das ist ein Klangzauber und keine Weltmusik.
Das ist eine ganz schöne Unterscheidung. Weil ich meine, Weltmusik ist ja jetzt kein schlechter Begriff. Der wird natürlich, da wird so einiges subsumiert, was man auch mit ein bisschen Bedenken kommentieren kann. Aber Klangzauber eben auch in dem Fall aus ganz unterschiedlichen Kulturstädten, ne? Paris, Istanbul, Shanghai. Also ich bin sehr gespannt. Ich kenne diese CD auch noch nicht. Ja. Ich glaube, ich werde mir da doch mal den einen oder anderen Take auch noch draus anhören.
Thank you.
Als letzten Titel hörten wir Onata Lux, ein Chorstück a cappella von Morten Lauritzen, gesungen vom Vokalensemble Voces 8 oder Voces 8 auf der CD Lux. Lieber Thomas, ich muss gestehen, ich war ja doch gespannt, was jetzt als letzter Titel auf deiner Playlist steht. Und ich hätte alles erwartet, aber jetzt nicht diese versöhnliche, diese sakrale Musik. Und ich bin gespannt, was du mir dazu erzählen wirst.
Also, da gibt es ganz kurz dazu zu erzählen, dass ich diesem Stück erst vor wenigen Jahren begegnet bin. Und zwar war es ein Zwischenstück während einer Konzertaufführung von Chichester Psalms und der Uraufführung der Lutherpsalmen von Johann Magnus Sjöberg im Chorraum der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Entschuldigung. Ich als Schlagzeuger hatte Pause und als Lohn obendrauf habe ich dann als puren Genuss für Auge und Ohr dieses Chorwerk hören dürfen. Und ich sehe mich heute noch, dass ich die Augen geschlossen habe und 5 Minuten nichts als Farbkompositionen gesehen habe. Helles Licht und diesen Klang um mich herum. Das hat mich verzaubert.
Das ist ja eine Geschichte, die einen fast zu der Vermutung kommen lässt, du wärst synästhetisch begabt. Hast du da wirklich Farben auch gesehen?
Ja.
Ah, ja. Interessant.
Und das fand ich so spannend. Ich wusste ja nicht, was da auf mich zukommt. Das war ja eine Überraschung. Ein Zwischenwerk, vom Chor sicherlich mühevoll einstudiert, aber die haben ja die anderen Sachen auch mühevoll einstudiert. Da war ich aber nie dabei, weil immer nur die Dinge, bei denen ich oder unser Schlagzeugensemble beteiligt war, natürlich dann geprobt wurden. Und das war eine echte Überraschung. Und ich verbinde seitdem dieses Stück, wie so vieles, was ich davor auch schon und danach noch erlebt habe, was mit Chormusik zu tun hat, entbunden von dieser massiven Rhythmik, dem Powerplay des Schlagzeugers oder so, eben damit, dass ich, wenn ich Musik dieser Art höre, Thomas Tallis oder Charpentier, Les Cent Ténèbres oder so, dann kann ich die Augen schließen und sehe Kirchenräume, in denen ich gespielt habe, oder ich spüre irgendwie atmosphärisch diesen Schutzraum Kirche, und das wiegt mich dann in einer ganz mit einem ganz tollen Gefühl von Sicherheit. Und ja, das finde ich schon eine wirkungsvolle Kraft der Musik, die ich sonst bei nichts anderem so erlebt habe.
Das ist ja ein großen Facettenreichtum, den du uns in dieser Sendung, die sich gleich dann auch zum Ende neigt, präsentiert hast. Also sehr viele Musik, die sehr beatorientiert ist, sehr viele Musik, die sehr experimentell ist. Ich denke jetzt gerade an Edgar Varèse. Und wir beenden das eben hier mit diesem ganz versöhnlichen Werk auf einer CD, die ja mit dem Oberbegriff Lux, also Licht, ganz viel Musik aus unterschiedlichen Jahrhunderten beinhaltet. Also wir haben eben Thomas Tallis dabei, wir haben ganz viele neue Chormusik dabei, die aber auch wie diese Musik so ein bisschen retrospektiv ist. Das ist ja Musik, die blickt nach hinten. Es ist überhaupt gar keine experimentelle Musik, es ist Musik, die harmonisch konnotiert ist und trotzdem aufgrund der Lebendigkeit auch und natürlich der Qualität der singenden Stimmen einen wirklich ergreift. Also das ist Musik, die einem wirklich direkt ins Herz geht. Also ist es bei mir auch. Mir geht das im Übrigen sowieso bei Chormusik so. Wenn Chormusik richtig gut musiziert ist, dann erreicht mich das viel eher noch als ganz viel andere Orchestermusik, Kammermusik, weil die Stimme ja doch eben unser ureigenstes Organ ist, um über Musik zu verkünden. Ne? Also es klingt jetzt alles hier so sakral, dabei hatten wir das gar nicht jetzt so im Sinn, aber also ich muss sagen, für mich ist Chormusik immer wieder so die Essenz auch von vielen.
Das erlebe ich ganz genauso. Und aus der Sicht des Schlagzeugers ist das wunderbare Gegenstück. Während wir in der Zeit Gliederung verhaftet sind, Klänge mit dann doch Vehemenz oder auch mit entsprechendem diffizilem Gefühl, aber doch immer in der Zeitgestalt schaffen, ist die Stimme in der Lage, die Zeit aufzuheben, und es kehrt für mich die komplette Ruhe und Vertrautheit ein. Eben das, was du gerade auch sagst, herkünftig, jeder Mensch hat Erfahrung mit der eigenen Stimme, also mit dem Material der Stimme dementsprechend. Das rührt ihn dann auch direkt an, weil wir ja auch in der Kommunikation genau das als Berührungspunkt haben. Und umgekehrt haben wir über das Laufen ja auch eine allseits menschliche Erfahrung, Zeit zu gestalten. Also hier begegnet sich das vielleicht in zwei Weltformen, das eine rhythmische Element und umgekehrt dann das aufhebende, stillstehende.
Ja, und genau, und als Schlagzeuger, der du mir, eben als Profi-Schlagzeuger, der du mir hier gegenüber sitzt, bist du ja ein Mensch, der Zeit gliedert ja auch in Abschnitte, in kleinste Abschnitte. Und natürlich, Perkussionsmusik ist oft eine zeitgliedernde Musik. Ne? Mhm. Und diese Musik hebt das ja auf. Das ist ja eine gefühlt impulsfreie Musik. Und gerade in diesen Close Harmonies, in diesen kleinen Veränderungen von harmonischen Strukturen, haben wir ja auch das Gefühl, selbst unser Herzschlag steht ihm ja irgendwie fast so ein bisschen entgegen. Ne? Weil da ist ja eben nicht dieser Asystesis-Gedanke drin, sondern das fließt alles. Ne? Das ist irgendwie, ist so eine Musik, die so Dinge aufhebt.
Richtig, da hier ja. ist nicht gefragt Stasis, Ekstasis.
Genau.
Hier richtig. Ist gefragt Panterei, alles fließt. Und das ist ein wunderbares Gegenstück, mit dem wir ja die Sache zum Ganzen bringen können.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Thomas Kims, für diese erstaunliche Vielfalt von mitgebrachter Musik. Und ich danke für das Gespräch. Und wir hören uns bald wieder bei My Favorite Things.
Dreiklang Campus Radio. My Favorite Things.